wir sind Musiker, wir bieten ein Produkt an. Und dafür gibt es einen Markt, da gibt es Konzertreihen, da gibt es Clubs, die haben ihre Abende zu füllen. Booking-Kontakte gibt es nie genug, also nie aufhören zu suchen und zu recherchieren und immer Augen offen halten. Wenn ich nur Mails schreiben würde, dann hätten wir vielleicht 3 bis 5 Konzerte im Jahr und so haben wir halt unsere 50 Konzerte im Jahr. Anrufen, um das Angebot eben auch noch mal mehr ins Bewusstsein zu holen, dann funktioniert Booking, garantiert.
Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Hi Marie-Louise, schön, dass du da bist.
Hallo Imke.
Du bist, wie gesagt, Marie-Louise, du bist Geigerin und gehörst zu den Twiolins. Stell mir die Twiolins vor, sag uns mal, wer bist du?
Ja, also die Twiolins, das ist ein Geigenduo, das ich vor über 15 Jahren zusammen mit meinem Bruder gegründet habe. Also wir haben es eigentlich schon viel, viel vorher gegründet, ne? Die Website ist schon entstanden, da waren wir, glaube ich, 14 und 13 Jahre alt. Aber so im Laufe oder Ende des Studiums haben wir uns dann offiziell gegründet, auch mit einer GbR-Gründung und so weiter und haben uns auch den Namen The Twiolins gegeben. Davor hießen wir einfach nur Das Violinduo. War so marketingtechnisch nicht ganz so prägnant. Genau, und ja, dann war ich mit meinem Bruder die letzten 15 Jahre in der Welt unterwegs. Wir haben unendlich viele Konzerte gespielt, in Deutschland, aber auch international. Wir haben 4 Alben rausgebracht und ja, auch den ein oder anderen Preis gewonnen. Wir selber haben auch einen Wettbewerb veranstaltet für Kompositionen, weil unsere Besetzung 2 Violinen relativ selten ist und selten bedient wird in der Klassik. In der Klassik ist ja immer so, dass man fertige Kompositionen spielt und nicht selber Songs schreibt. Daher brauchen wir immer Komponisten, die gute Sachen für uns schreiben. Und da haben mein Bruder und ich uns mal gedacht, okay, wir schreiben einen großen Kompositionswettbewerb aus, damit wir neue Musik für uns bekommen. Das haben wir auch 4-mal gemacht. Also es war ein großer Wettbewerb mit über 11.000 Euro Preisgeld und so, ne? Also nur ganz in aller Kürze. Auch international ausgeschrieben mit internationalen Einsendungen aus der ganzen Welt. Das waren die letzten 15 Jahre. Und jetzt letztes Jahr hat mir mein Bruder leider eröffnet, dass er sich beruflich umorientieren möchte. Ich habe aber eine neue tolle Kollegin gefunden, die Marta Danilkovic. Und mit ihr mache ich jetzt die Twiolins weiter. Und das klappt auch schon ganz gut. Also wir sind dieses Jahr schon, ich glaube, wir haben die ersten 6 Konzerte gespielt und die waren alle super.
Ja, und das kann ich total bestätigen. Ich habe euch beide ja hier in Hamburg gesehen und das war wirklich ganz, ganz toll. Also Marta ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl an deiner Seite. Und wir beide, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile und ich kann mich noch daran erinnern, wir haben ja auch gerade überlegt, wann wir uns kennengelernt haben. Das muss so 2017, 2018 gewesen sein. Da war ich bei dir in Mannheim und wir saßen bei dir in der Wohnung und wir haben damals eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, worüber wir geredet haben, aber ich saß auf jeden Fall bei dir in der Wohnung und als das Aufnahmegerät aus war, haben wir noch sehr, sehr lange miteinander geschwatzt und hatten uns ganz viel zu erzählen. Und eine Sache, die du mir erzählt hast damals, war, dass du gesagt hast, du hast fast gar keine SchülerInnen mehr, du möchtest eigentlich nur noch Konzerte spielen. Und das war so dieser Übergang von Marie-Louise unterrichtet hin zu Marie-Louise steht mit den Twiolins zu 100% auf der Bühne und lebt zu 100% von ihren Konzerten. Und genau darüber möchte ich gerne mit dir sprechen, wie du es geschafft hast, dein Booking aufzubauen, sodass du eben wirklich heute von den Konzerten leben kannst. Und lass uns mal ganz, ganz vorne anfangen. Erzähl einfach mal, wie sieht denn heute dein Alltag eigentlich so aus? So ein Montag oder so ein Dienstag oder wenn du so einen durchschnittlichen Tag hast, wie sieht der aktuell bei dir aus, Marie-Louise?
Ja gut, wie Montag, Dienstag aussieht, kommt immer drauf an, wie es Wochenende aussah, also ob ich da voll gespielt habe, ne? Weil meistens Samstag, Sonntag sind die Konzerttage. Wenn ich da von der Tour heimkomme, bin ich montags meistens ziemlich platt. Ich räume dann noch einen CD-Koffer weg und dann war es das an dem Tag. Genau, aber so unter der Woche sieht der Tag so aus. Also ich werde irgendwann aufwachen, aufstehen, Frühstück und so weiter. Meditation mache ich 10 Minuten und dann gibt es Kaffee und dann sitze ich erstmal am Schreibtisch. So mehrere Stunden, arbeiten natürlich ab, was so anfällt, also E-Mails beantworten, Verträge machen und Social Media füllen. Dann werde ich Booking machen auf jeden Fall. Also das versuche ich immer jeden Tag, wo ich Zeit fürs Büro habe, mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde zu machen. Und genau, danach fällt weiterer Papierkram an, Website pflegen, Videos schneiden und so weiter. Und je nachdem, wie die Proben gelegt sind, wird dann auch geprobt, ne? Genau, das ist so ein typischer Tag unter der Woche und am Wochenende oder Freitag schon beginnen dann meistens die Konzerte, was halt meistens mit hinfahren, Proben vor Ort und dann spielen und zurückfahren oder ins Hotel fallen, so abläuft, genau.
Und wenn man euch also Martha und dich, auf Social Media verfolgt, auch zwischendurch viel Sport zusammen machen und in Bewegung bleiben. Und genau, ich glaube, bei euch beiden kommt der Spaß auf jeden Fall auch nicht zu kurz. Finde ich auch interessant, was du sagst. Musikerin sein heißt auch viel am Schreibtisch sitzen, also wirklich Büroarbeit machen. Wenn du so zurückblickst, kannst du dich noch ja so an den Moment erinnern, als du genau diese Entscheidung getroffen hast, okay, ich will jetzt von meinen Konzerten, ich will jetzt von meiner Musik leben. Also kannst du dich noch so an diesen Trigger erinnern, als du genau diese Entscheidung getroffen hast?
Also das war natürlich nicht nur so ein Moment, sondern das waren natürlich mehrere Momente. Das muss im Jahr 2016 gewesen sein. Wir hatten schon immer mehr Konzerte. Also im Vergleich zu heute war es eigentlich wenig, ne? Aber damals hat sich schon sehr viel angefühlt. Ich kann jetzt auch nicht mal sagen, wie viel, aber vielleicht 20 oder so im Jahr, ne? Und ich habe ja noch unterrichtet. Ich habe 2 Nachmittage voll gehabt, ne? Also in Mannheim gab es damals nicht so viel freiberufliche Lehrer und ich hatte eigentlich immer genug Schüler auch, und habe das natürlich gemacht, auch etwas, um stabiles Geld zu verdienen, ne? Weil Konzerte kommen, gehen, man wusste ja sowieso nicht. Und auch die ersten Jahre musste ich ja auch mir das ganze Wissen um Booking und Marketing und so weiter erstmal aufbauen. Und selbst wenn man das perfekt schon hat, bucht einen ja erstmal keiner, weil man ist ja erstmal unbekannt und so, ne? Also man muss ja erst ganz lange Aufbauarbeit betreiben, je nachdem auch, wie populär das dann ist, was man so macht. Also wir als Supernische hatten es natürlich am Anfang auch sehr schwer. Ja, aber jedenfalls so Ende 15, erstes Halbjahr 2016, habe ich gemerkt, dass es zu anstrengend wird, 2 volle Nachmittage zu unterrichten. Und die restlichen Tage unter der Woche zu versuchen, Büroarbeit zu schaffen, auch vor allem Bookingarbeit zu schaffen und dann die Wochenenden zu spielen. Das wurde einfach, ja, immer dichter, so der Alltag. Und es wurde auch vor allem zu viel in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, dass mich die Schüler, also so energietechnisch, dass es nicht ausreicht, dann noch genug Booking zu machen. Aber unser Ziel war eigentlich mehr auf der Bühne zu stehen, als jetzt zu unterrichten, ne? Also das muss man natürlich auch immer mit sich dann abwägen, was gefällt einem besser einfach, ne? Gegen Unterrichten ist ja gar nichts zu sagen, ist ein ganz, ganz toller Job. Aber mir hat es nicht so viel gegeben, wie jetzt zum Beispiel auf der Bühne zu stehen. Und das wollten wir beide mehr haben, einfach noch mehr Konzerte. Und es war aber einfach immer so viel zu tun dafür und die Schüler haben mich einfach davon zurückgehalten, obwohl es nur 2 Nachmittage waren. Und dann habe ich irgendwann den Beschluss gefasst, also mein Bruder sogar noch ein bisschen früher, der hat sogar vorher noch aufgehört zu unterrichten. Der kann aber, sag mal so, sehr genügsam leben. Das ist natürlich auch, hängt so ein bisschen mit den Lebensumständen zusammen. Bei mir auch, also muss man auch sagen, ich war Single, ich war so 28, 29, hatte jetzt keine großen Lebenshaltungskosten, ne? Das kommt natürlich dazu. Ich sage es deswegen, weil ich habe dann in mein Jahr geguckt, also ich saß so Mitte 2016 rum, habe ins Jahr 2017 geguckt, was ist schon gebucht. Das ist ja das Schöne in der Klassik, da hat man oft sehr lange Vorlaufzeiten und ich konnte einfach sehen, okay, ich werde nächstes Jahr ungefähr so und so viel verdienen. Natürlich wird noch was dazukommen. Und ich habe so reingeguckt ins Jahr und da standen halt so ungefähr 10.000 Euro fest. Ich sage es deswegen, ist jetzt natürlich nicht so unglaublich viel, aber damals habe ich auch nicht so viel gebraucht, ne? Also da war ich mit 1.000 Euro im Monat schon gut am Überleben, dann kommt vielleicht noch irgendeine Mucke rein und dann ist der Monat safe, ne? So, ich sage es deswegen, weil diese Entscheidung, das kann man nicht in jedem Lebensabschnitt machen, ne? Genau, aber in dieser Zeit war das so und ich habe geguckt, okay, 10.000 Euro stehen schon fest und es wird auf jeden Fall noch was dazukommen, vor allem wenn ich halt auch aktiv Booking machen werde, ne? So, das wird auf jeden Fall passieren. Das haben die Erfahrungen aus den letzten Jahren gezeigt. Und dann habe ich zum Sommerferien 2016 meinen Schülern abgesagt und gesagt, ab jetzt, also nach den Sommerferien müsst ihr euch neue Lehrer suchen. So, ne? War natürlich auch emotional nicht so einfach. Viele Schüler habe ich auch vermisst, viele haben auch geweint und so, ne? Das ist auch nicht so einfach, ne? Aber das, also als es dann die Sommerferien auch rum waren und also Sommerferien habe ich ja auch gearbeitet, aber ich habe dann gemerkt, okay, ich komme nicht mehr in diesen Schüleralltag rein. Es sind nicht mehr so viele Stunden in der Woche blockiert damit, ne? Und ich muss auch Mails technisch, ne? Also mit Schülern muss man ja auch immer kommunizieren, Mails schreiben, anrufen wegen Terminen, Noten, irgendwas. Das ist alles weggefallen. Und ich hatte so viel Energie einfach für die Triolins, ne? So für Booking, fürs Marketing, für alles. Die Konzertzahl ist explodiert. Also von diesen 10.000 Euro stand ganz schnell das Doppelte und irgendwann das Dreifache da. Also das war auf jeden Fall, habe ich sofort gemerkt, das war die richtige Entscheidung und ja, und bin auch dabei geblieben. Also wir haben, bis Corona hat keiner von uns mehr irgendeinen Nebenjob gehabt und wir konnten sehr, sehr gut von unseren Gagen dann auch leben, die ich ja dann auch mit der Zeit gesteigert habe.
Ja, spannend. Also du hast im Prinzip einen ganz klaren Cut gemacht. Du hast eine Entscheidung getroffen und hast gesagt, so, das will ich jetzt nicht mehr und hast einen klaren Cut gemacht. Wie hast du dich gefühlt? Gab es irgendwann mal so einen Moment, in dem du Angst hattest, als du diese Entscheidung getroffen hast?
Also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe natürlich auch ein bisschen Geld zurückgelegt gehabt, ne? Also auch gespart. Und dadurch, dass ich die Zeit da ist, also ich habe ja schon dann 5, 6 Jahre in Mannheim gelebt. Ich hatte natürlich auch meine Connections, ne? Also mit Mucken spielen, ne? So, also kleine Jobs spielen, auch meine Hochzeit und so. Also solche kleinen Nebenjobs hatte ich ja auch ein gewisses Netzwerk. Das hätte ich ja auch jederzeit oder habe es ja dann auch jederzeit anzapfen können. Insofern, ja, ich hatte schon auch Angst, ne? So, es war schon auch riskant. Aber ich habe auch gewusst, ja, wenn es nicht klappt, kann ich jederzeit die anderen Kanäle wieder aktivieren für Geld. Ne? Also ich hätte auch wieder Schüler nehmen können, Anzeige schalten können, irgendwas. Also da hätte ich, Schüler dauert immer ein bisschen länger, ne? So bis der Kalender wieder voll ist. Aber auch das war immer eine zuverlässige Einnahmequelle, haben sich bei mir regelmäßig Leute immer gemeldet. Ich war ja am Schluss auch übervoll, ne? Ich musste ja Schüler abweisen. Also insofern, ja, es war ein gewisser Druck, weil ich wollte natürlich auch für uns beide Geld verdienen, ne? Also das Booking ist ja dann in dem Moment entscheidend und das habe ich alleine gemacht, mein Bruder nicht. Aber ich sage mal so, ich hatte auch ein gewisses Sicherheitsnetz irgendwo mir aufgebaut und habe gedacht, gut, zur Not kann ich auch zurückgehen, ne?
Okay, du hattest quasi immer noch so einen Plan B auch in der Hinterhand, einen Notfallplan. An welchem Punkt hast du mit deinem Bruder damals gestanden? Also hattet ihr zu dem Zeitpunkt schon, ich weiß nicht, eine CD veröffentlicht oder irgendwie ein festes Repertoire, wo irgendwie klar war, ihr habt ein festes Programm, das ihr immer anbieten könnt? Oder also an was für einem Punkt habt ihr damals gemeinsam gestanden?
Genau, wir hatten schon die erste CD von unserem ersten Award, der war ja in 2009 schon. Danach kam die CD, 2012 der zweite. Nee, wir hatten schon 2 CDs rausgebracht. Ja. Was man dazu sagen muss, also Booking habe ich ganz lange Jahre auch nicht so richtig gut gemacht, ne? Also ich hatte auch einfach nur E-Mails geschrieben, ne? Aber im Laufe der Zeit baut man das dann auch aus, ne? Man hat dann von schönen Auftritten schöne Videos, ne? Oder wir haben dann auch eben Videos machen lassen. Wir haben also natürlich auch so eine Booking-Datenbank, das hat mir mein Bruder Gott sei Dank dann irgendwie gefunden und aufgebaut, ne, dass wir auch eine Übersicht haben, was verdiene ich denn, wo finde ich alle Veranstalteradressen, ne, das, also weg vom Google-Sheet zum professionellen Booking-Tool. Das sind ja so Sachen, die findet man ja nicht gleich am Anfang, ne, das braucht einfach seine Zeit. Und dann habe ich auch halt durch Kontakt mit anderen Kollegen und Musikern und einem bestimmten Ex-Freund, der mich dann auch wirklich darauf gestupst hat, einfach gelernt, dass ich die Veranstalter anrufen muss. Und dass es dann eben auch viel schneller geht mit dem Booking. Und durch weniger Nebenjob hatte ich da dann auch viel mehr Energie dafür und konnte das dann auch viel besser machen.
Ah, spannend, dass so dieser Tipp VeranstalterInnen anrufen, dass das schon für so einen Impact dann auch gesorgt hat. Ist die Frage, was denkst du, wäre das heute immer noch so ein Tipp, der heute immer noch für so einen Impact sorgen würde? Oder hat sich der Markt dafür zu sehr verändert?
Also bei mir in der Klassik nicht. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es für andere Genres ist, aber das kannst du wahrscheinlich besser beantworten mit deiner Community. Aber bei mir gar nicht. Also ich habe gerade gestern einen angerufen, der nicht auf meine Mail reagiert hat und im Gespräch ging es dann und wir haben das Konzert sofort klar gemacht. Also das
Mega gut.
funktioniert natürlich nicht immer. Ja, es ist genauso mühsam wie Mails schreiben, aber wenn ich nur Mails schreiben würde, dann hätten wir vielleicht 3 bis 5 Konzerte im Jahr und so haben wir halt unsere 50 Konzerte im Jahr. Einfach weil wir haben die Mails, die rutschen durch, die Leute kriegen zu viele, keiner liest die überhaupt, wenn sie überhaupt gelesen werden, die landen im Spam und man kann einfach am Telefon, wieder auf sie aufmerksam machen. Man kann sicherstellen, dass sie über Mail überhaupt angekommen ist. Ja, also Spamfilter, ne, nochmal. Und wie gesagt, wenn jemand dran ist und der gerade offen ist und Zeit hat, das ist natürlich nicht immer gegeben, das ist klar. Aber wie gesagt, dann kann man dem einfach erzählen, was man macht. Ja, ich überrede ja niemanden, ne? Also ich habe keine Zauberskills, ja. Also, sondern man kann einfach erzählen, was man macht. Man kann den anderen anhören, in welcher Situation der ist als Veranstalter. Ja, also von dem Gespräch gestern zum Beispiel, der hat so ein bisschen gejammert, ja, die Kammerkonzerte werden nicht so voll, aber Kinderkonzerte wollen sie unbedingt machen und wir hatten eine Tourlücke zu füllen. Wir haben das Kinderkonzert im Repertoire und dann haben wir ganz schnell die Eckdaten fürs Kinderkonzert abgeklärt und das hat für ihn gepasst, das hat für uns gepasst und dann habe ich ein tolles Konzert und eine Tourlücke gefüllt und ja. Das funktioniert nur am Telefon. Also mit E-Mails passiert einfach zu wenig.
Ja, kann ich total unterschreiben. Bei mir mit Raketerei geht es nicht ums Booking, aber immer darum, Kooperationen aufzubauen, ne? Und das funktioniert am Telefon und nicht per Mail. Lass uns nochmal zurückgehen zu eurem Startzeitpunkt. Als ihr diese Entscheidung getroffen habt, okay, ihr möchtet jetzt auf der Bühne stehen, ausschließlich von den Konzerten leben, kannst du dich noch erinnern, mit wie vielen Booking-Kontakten ihr damals gestartet seid und wo ihr heute steht mit den Booking-Kontakten, weil die Recherche ginge jetzt 8 Jahre quasi weiter oder 10 Jahre.
Also Recherche, genau, mache ich nämlich auch immer. Also immer, wenn ich irgendwo einen Kollege sehe, wo der spielt, oder manchmal gehe ich bei Kollegen einfach auf die Website, ne, gehe die Adressen durch, wo die spielen, guck, ob ich die schon in der Datenbank habe. Wie viel wir damals hatten, weiß ich nicht. Aber bestimmt keine 200 oder so. Also vom Google Sheet dann ins Booking Tool. So. Oder 250, wenn es gut lief, keine Ahnung. Ne? Also das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, aber ich weiß noch irgendwann, als es dann. Das habe ich dir die Frage schon mal vor ein paar Jahren beantwortet, waren es dann 1000, ne? Also jetzt habe ich bestimmt so 1100 oder so, ne? Also so unendlich viel gibt es nicht in Deutschland, ne? Aber ich glaube, ich habe es jetzt ziemlich alle in meiner Datenbank. Und es gibt aber immer noch neue. Also immer, wenn man noch denkt, nee, jetzt habe ich alle, ne? Und dann kommt irgendein Kollege auf Facebook oder so, ne? Oder Instagram und denkt so, oh, die Konzertreihe kenne ich noch nicht. Also Booking-Kontakte gibt es nie genug, also nie aufhören zu suchen und zu recherchieren und immer Augen offen halten.
Wo guckst du denn hin, wenn du sagst, immer Augen offen halten? Wo wirst du auf Booking-Kontakte aufmerksam?
Also wie gesagt, Facebook, Instagram, ne, Kollegen folgen, die was Ähnliches machen. Also es muss nicht genau das Gleiche sein, aber ähnliches Genre, ne, ähnliche Größe, auch von Bekanntheit und so. Dann wird einem das quasi in die Timeline gespült, ne, und dann muss man nur entweder schnell einen Screenshot machen oder eine E-Mail schreiben oder so, ne. Also ich sammle das dann immer in meinem E-Mail-Postfach und wenn ich das Booking-Tool dann aufmache, dann pflege ich alles ein, ne. So, dann hat man die Arbeit auch so ein bisschen gebündelt. Ansonsten Recherche ist tatsächlich einfach auf Kollegen-Webseiten schauen. Weil die meisten haben ja auch einen Konzertkalender, der einsehbar ist. Und dann muss man halt, gucke ich da, steht da, was weiß ich, Kammerkonzerte Bündesheim oder Bidig-Bissingheim oder so irgendwas. Dann google ich halt die Website von dem Veranstalter. Und man muss den nämlich auch immer gucken. Also nur weil der Kollege da spielt, heißt ja auch nicht, dass man unbedingt selber dahin passt. Ne? Also je nachdem, was derjenige macht und so. Ich meine zum Beispiel, wenn ich jetzt bei einem Pianisten gucke, ne, die haben oft dieselben Veranstalter, aber auch nicht immer. Ne, und da kann es sein, dann gucke ich da drauf und sehe, okay, das ist aber ein Klavierfestival oder eine Konzertreihe, die immer mit Klavier arbeitet, dann brauche ich mich da nicht bewerben, ne? Weil wir haben kein Klavier dabei, dann passt es nicht, dann weiß ich, die werden uns zu 100% ablehnen. Deswegen sage ich diesen Schritt immer noch mal auf die Website gucken vom Veranstalter, ne? Bevor man sich die Mühe macht, alles ins Tool einzupflegen. Genau, aber das sind eigentlich die Hauptquellen. Also Facebook, Instagram, Kollegen und Website von Kollegen.
Ja, also schon online so ein bisschen unterwegs sein auch. Genau, ja, wie du sagst, die Augen offen halten. Nun seid ihr damals nicht sofort mit super hohen Gagen gestartet, sondern ihr habt euch ja als Duo hochgearbeitet zu den höheren Gagen. Wie hast du das geschafft, so nach und nach eure Gagen zu steigern?
Naja gut, also sagen wir so, am Anfang sollte man alles spielen. Ja, das war auch so meine Strategie. Also ich hatte da schon auch diesen Gedanken dahinter. Erstmal den Kalender füllen. Ja, weil wenn auf der Website zwei Termine stehen, ja, jeder neue Veranstalter, der da drauf guckt, denkt so, ja, okay, die sind nicht so gut im Geschäft. Ne? So, also so ein Kalender sagt ja auch was. Und es gibt auch Leute, die da einfach drauf gucken. Ne? Und da war das erste Ziel, war den Kalender voll zu bekommen und da haben wir gespielt für ein Abel und ein Ei. Ne? Also auf Eintritt, ein Huni oder 150 oder Eintrittsbeteiligung oder was es halt alles so gab. Ne? So, wobei man auch sagen muss, in der Klassik gibt es ja auch oft Veranstalter, was weiß ich, so Kulturämter oder so und die bieten von alleine auch jetzt nicht so die ganz schlechtesten Gagen an. Ne? Also, dass man mal 300, 400 oder 500 € pro Person kriegt, war dann auch schnell normal. Oder wurde normaler, ne, so, und da war dann eher so die Challenge, okay, wir sortieren jetzt diese kleinen Veranstalter wieder raus konzentrieren uns jetzt mehr auf die besseren Veranstalter. Man kriegt ja dann auch so ein bisschen Erfahrung, ne? Man sieht dann die Website, sieht, welche Künstler spielen, guckt vielleicht noch, was nehmen die Veranstalter an Eintritt, und dann kriegt man schon so ein Gefühl, ah ja, bei den Veranstaltern kann ich das und das verlangen, ne? So, und irgendwann sagt man auch, okay, aber jetzt, was weiß ich, für 800 € für zwei Personen, ne, kann ich jetzt nicht mehr 4 Stunden nach Deutschland, durch Deutschland fahren und wieder zurück, ne? Da muss es jetzt schon teurer werden. Also das kommt dann einfach so mit der Zeit und mit dem Alter auch, ne, so. Oder mit der Energie, die so ein Konzert dann auch kostet, und der Aufwand, der außenrum steht. Und dann steigert man automatisch dann auch selber. Und natürlich auch mit der Bekanntheit, also, oder auch
Ja.
Wertigkeit, die man dann auch selber ja bekommt durch eben mehr Auftritte, mehr, also tolle Zeitungskritiken vom Publikum, den Rücklauf, ne? Also man kriegt ja ein Feedback, wie man so ist. Und da kann man dann auch natürlich das in die Gage einfließen lassen.
Also auch da im Prinzip wieder die ganz bewusste Entscheidung für eine gewisse Gage. Wart ihr irgendwann nicht mehr bereit zu spielen, sondern es muss jetzt mehr sein, damit es sich für euch lohnt. Auch da wieder eigentlich doch wieder die bewusste Entscheidung, die vorausgegangen ist, oder?
Ja, das sind natürlich, wie gesagt, auch wieder 100 Einzelmomente, aber es ist eine bewusste Entscheidung.
Na klar sind es 100 Einzelmomente, ne? Aber ich glaube, es ist genau das auch wichtig zu erwähnen, dass man nicht darauf warten darf, dass VeranstalterInnen den Geldtopf öffnen und sagen, hey, wie viel möchtest du haben? Ich zahle dir, was du möchtest, sondern dass man wirklich reingeht mit einer Vorstellung und sagt, das und das will ich haben, sonst spiele ich nicht, damit man aus diesem Rattenschwanz eben auch rauskommt, ne?
Ja, ich hatte also gerade noch eine Anekdote dazu. Ich glaube,
Gerne.
in meinem ganzen Leben zwei Veranstalter gehabt, die freiwillig die Gage höher gemacht haben als das, was ich gesagt hatte. So, ne? Also das sind, also jetzt, wenn man zurückguckt, bei Hunderten von Konzerten, ja, so zwei, ne? Also auf
Ja.
diesen Moment sollte man wirklich nicht warten, sondern einfach seinen Preis sagen. Wenn es zu hoch ist, kann man immer runtergehen, ja, das ist kein Problem. Aber von runter nach oben, das muss man selber machen, ja. Und also ich bin ja jetzt auch Veranstalterin. Ich habe ja den Vorsitz für so eine kleine Kammerkonzertreihe übernommen in Grünstadt. Und mir ist es auch schon begegnet, dass Künstler, also bekannte und wirklich gute Künstler, zu bescheiden waren. Ich erhöhe jetzt auch, ne? Ich habe dem einen Künstler auch mal mehr gegeben. Aber bei anderen Künstlern, wo man schon ahnt, dass die teuer sind, also man kauft auch gern mal billig ein als Veranstalter. Also wenn man zu wenig sagt, kriegt man eben zu wenig. Die meisten Veranstalter nehmen das einfach, ne? Weil die auch froh sind, haben sie vielleicht Geld für was anderes mehr, ne? So, oder haben keinen Stress mit der Kalkulation, müssen vielleicht einen Förderantrag weniger schreiben. Genau, den Preis höher nehmen, das muss man schon selber machen.
Absolut, das muss man einfordern. Wo wir gerade beim Thema Gagenverhandlungen sind, wie gehst du heute an Gagenverhandlungen ran? Also, was hast du so über die letzten Jahre gelernt? Gibt es so drei, vier Sachen, wo du sagst, oh, das habe ich durchs Machen gelernt tatsächlich?
Also vom Gefühl her sage ich, glaube ich, immer noch ein bisschen zu wenig. Also dieses Gefühl, auch den eigenen Preis zu nennen, dass es schwierig ist, ich glaube, das geht fast nie weg. Ne? Also ich meine, außer man ist jetzt vielleicht die ganze Zeit auf Welttournee und hat einen fetten Manager oder so irgendwas und muss sich um nichts mehr kümmern, aber da muss man auch den Preis nicht mehr sagen. Ne? Also ich glaube, bis zu dem Stadium, wo man den Preis auch selber sagen muss, ist es immer eine schwierige Sache. Aber ich gucke halt einfach vorher, bevor ich anrufe oder mich überhaupt bewerbe, gucke ich schon einfach viel auf die Website von den Veranstaltern. Ne? Also ich gucke einfach, welche anderen Künstler spielen da, was haben die für ein Renommee, sind die bekannt oder eher unbekannt, ne? Was nimmt der für einen Eintritt, haben die Sponsoren, wie sieht die Website aus, ne? Ist sie so ein bisschen selber gebastelt oder schon sehr, sehr wertig gemacht, dann haben die natürlich eine teure Agentur vielleicht dahinter oder also überhaupt eine Agentur, die die Website macht. Da sieht man einfach schon so ein bisschen den Wohlstand, sage ich mal in Anführungszeichen, des Veranstalters. Und kann dann für sich einfach selber kalkulieren, was man möchte. Und dann natürlich auch, was man auch nie vergessen darf, ist vorher auf die Route gucken. Also wie lang fahre ich dahin? Wenn man das rumklickt, vergisst man das natürlich auch schnell, ja, und denkt gar nicht dran. Aber die Fahrtkosten sind ja auch ein Kostenfaktor, also für den Veranstalter als auch für einen selber. Und es sind natürlich einfach auch ein riesen Zeitfaktor. Also wenn ich irgendwo 4 Stunden hinfahre, ja, dann brauche ich ein anderes Geld, als wenn ich jetzt einfach nur eine halbe Stunde nach Frankfurt fahre, ne? So, also. Ja, da kann ich einfach ein bisschen weniger nehmen, weil da ist der Tag nicht komplett weg, ne, so, oder da sind nicht 2 Tage weg. Also wenn ich 4, 5 Stunden hochfahre, dann muss ich auch einen ganzen Tag zurückkalkulieren, den ich zurückfahre, und dann da kann ich kein Geld verdienen. Also muss ich die Gage ein bisschen höher nehmen, damit dieser Tag quasi ausgeglichen ist.
Absolut, absolut. Und es ist ja in allen anderen Bereichen, wenn wir uns zum Beispiel UnternehmensberaterInnen angucken, die kriegen ja auch Tagessätze, ne? Und wenn du halt einen Tag Anreise, einen Tag Abreise hast und einen Tag Arbeit vor Ort, werden 3 volle Tage eigentlich bezahlt. Es ist nur folgerichtig. Und auch als du nach Hamburg gekommen bist, es ist ein weiter Weg, Hamburg-Mannheim, ne? Das muss sich dann natürlich auch lohnen. Was würdest du sagen, so welche Skills neben dem Musikmachen, neben dem Musizieren selbst, hast du dir angeeignet, um jetzt auf diese, ja, The Twilins Erfolgsgeschichte im Prinzip zu gucken? Also was würdest du sagen, hast du zusätzlich zu deiner musikalischen Ausbildung, was hast du dir selber noch beibringen müssen?
Auf jeden Fall so ein bisschen so Marketinggefühl, ne? Also es ist ja auch immer ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Also wie muss ich als Klassiker, wie müssen die Fotos aussehen, ne? So wie muss die Website aussehen, wie schreibe ich welche Texte dafür, ne? Also das ist ja alles Außenrepräsentation. Das muss man irgendwann irgendwie alles lernen oder ja oder auch einen Weg finden, das zu erstellen. Also wenn man es nicht selber machen kann, kann man jemanden beauftragen. Aber auch da muss ich ja irgendwie sagen können, was ich möchte und wie es aussehen soll und so. Also genau, das ist auch ein immerwährender Prozess, ne? Also diese Marketing-Codes, sage ich mal, da zu erkennen, also was funktioniert für Klassik, was funktioniert für Rock, was funktioniert für Pop, ne? Das sind ja ganz andere, unterschiedliche Bildsprachen zum Beispiel. Haben wir zum Beispiel am Anfang falsch gemacht, weil wir wollten super modern sein, ja, und haben uns optisch vielleicht, sage ich mal, so an Popmusikern vielleicht ein bisschen orientiert oder es versucht, ne? Konnte bestimmt auch nicht. So, und dass das gar nicht in der Klassik dann so Anklang gefunden hat, das habe ich erstmal gar nicht verstanden. So, aber so, solche Sachen, ne? So, also, ne, zum Beispiel klassische Fotos sind einfach ein bisschen cleaner, ne? Da ist kein auffälliger Hintergrund, ne? So, man hat ein schönes Kleid an und solche Sachen, man kommt nicht im Pulli und so. Das musste ich lernen. Dann einfach professionell sein in allem, was ich tue, ne? Also jede E-Mail, jeder Anruf. Auch keine falsche, also zu großen Emotionen reinlegen, ne? Immer sachlich bleiben, ne? Freundlich bleiben. Ganz, ganz großes Thema. Ja, das sind so die Hauptsachen. Und natürlich habe ich noch Videoschnitt gelernt, Booking-Tool benutzen, solche Sachen. Wie Veranstalter ticken, ne? Das lernt man natürlich dann einfach so im Machen. Ja, das ist so das Gröbste. Website bauen, solche Sachen.
Ja, du hast im Prinzip alle Abteilungen eines Unternehmens, bist du in einer Person eigentlich, oder? So Marketing, Finanzen, Controlling, alles irgendwie, Technik,
Buchhaltung noch,
alles.
genau. Steuerberatung haben wir ausgelagert, das ist als einziges. Aber das wäre wahrscheinlich, könnte man auch noch irgendwie machen. Ja, das ist halt so solo selbstständig, ne? Man ist erstmal alles in einem, bis man vielleicht auch so viel Geld verdient, dass man gewisse Sachen auslagern kann. Wobei man jetzt auch sagen muss, also Website bauen, das ist ja immer nur so, das macht man ja nicht jeden Tag, ne? Das macht man einmal, dann hält es ja ein paar Jahre, dann muss man irgendwann ein Update machen und so. Oder auch Fotos, ne? Das kann man ja alles ein paar Jahre benutzen. Das ist immer dann phasenweise viel Arbeit und dann kann man sich auch wieder mehr auf Musik und Booking und Touren konzentrieren.
Ja, absolut, absolut. Mehr Gigs und weniger Frust. Das Raketerei Booking Bootcamp startet am 19. Mai. In diesem Online-Kurs lernst du, wie du mit der 331 Raketerei Booking Formel deinen Konzertkalender mit Konstanz und einer gewissen Leichtigkeit füllst. Klingt spannend, aber du bist unsicher, ob es das Richtige für dich ist? Weißt du was? Mach den Test. Fülle das Google-Formular aus. Ich analysiere dein Booking-Material und lade dich im Anschluss zu einem 30-minütigen kostenfreien Kennenlern-Call ein. Gemeinsam finden wir heraus, ob das Booking Bootcamp dein Gamechanger ist. Solltest du das Formular nicht finden, kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an imke@raketerei.com. Gibt es etwas, wenn du so auf eure oder auf deine Booking-Entwicklung guckst, wie sich das, also wie du das konstant gesteigert hast, gibt es etwas, das du so im Nachhinein anders machen würdest, wenn du gewisse Informationen vor ein paar Jahren schon gehabt hättest?
Also ich hätte auf jeden Fall früher angefangen anzurufen. Aber sagen wir so, die Info hatte ich vielleicht auch schon vorher. Also ich kann es ja kurz erzählen. Ich hatte so einen Freund, der war Kabarettist. Und ich weiß noch, wir waren irgendwie zusammen und ich glaube, ich hatte sogar die Schüler schon ab, also den Schülern abgesagt und habe aber irgendwie noch, also wir hatten zu wenig Konzerte, ne? So, und das war auch so ein Druck in mir und ein Mangelgefühl und ich habe ihm immer ein bisschen vorgejammert. Und er hat dann einfach gesagt, Marie, du musst einfach anrufen und du musst dir auch einen Kalender voll machen, also auch mit kleinen Auftritten erstmal, ne, so und egal, aber ruf die Leute an, E-Mails kannst du lange schreiben, da passiert nichts. Und ich habe mich dann auch ein bisschen geärgert, weil er hatte natürlich viel mehr Auftritte als ich, ne? Also das war dann so ein bisschen, also nicht, dass wir Konkurrenten waren oder so, aber es hat mich einfach geärgert, ja, so, ja, oder vielleicht Neid, ne, so diese ganzen Gefühle, die man da so hat, ne, so und aber letztendlich habe ich dann gedacht, okay, aber wenn mich das so sehr ärgert, dann muss ich es jetzt halt machen oder mal ausprobieren, ne? So, und dann habe ich es halt ausprobiert. Und ich weiß auch noch ganz genau, ich habe zwei Anrufe gemacht und habe zwei Konzerte klar gemacht, sofort.
Irre.
Ja, das war nämlich auch noch das andere Ding, ja? Also, Also ich habe sofort zwei Konzerte klar gemacht und das war krass. Also dann, ich meine, ich hatte natürlich danach erstmal einen roten Kopf, habe erstmal nichts mehr gemacht. So, aber dann war klar, okay, anrufen ist die Methode. Die Konzerte haben später gar nicht stattgefunden, ja, also die haben sich irgendwie alle zerschlagen, aber das war, hat nichts ausgemacht, weil ich habe dann weiter angerufen und habe dann natürlich ganz viele Konzerte klargemacht, die dann auch stattgefunden haben, ne? Also das eine Konzert war dann irgendwie, haben wir vergessen, Vertrag zu machen, dann war die Frau mit der Stelle weg, ne? Und dann, also die Stelle wurde neu besetzt und die hat irgendwie das nicht aufgeschrieben und dann war unser Konzert bei denen nicht mehr im Kalender, ne? Also so richtig blöd, ne? Wie so blöd, wie es halt laufen kann. Aber das sind halt auch so Erfahrungen, die man machen muss. Und das andere war dann auch in einem Location, wo einfach sonst keine Klassik gepasst hat und dann gab es keine Tickets und so. Aber ist egal. Also ich hatte, ne? Das war so ein Ersterfolg und dadurch habe ich dann, wie gesagt, weiter angerufen und dann haben natürlich ganz viele Konzerte also haben dann auch stattgefunden. Genau.
Wie hast du dich denn bei den ersten Telefonaten, weil ich gehe davon aus, dass du mittlerweile eine Routine hast, eine Telefonie-Booking-Routine.
Nee.
Wie, oh nein, okay. Wie gehst du an die Telefonate ran? Also damals und auch heute?
Genau, also ich habe natürlich eine gewisse Routine, aber ich bin zum Beispiel immer noch furchtbar aufgeregt. Ja? Also gerade gestern, ne, ich habe diesen Mann erreicht und ich bin so, habe so einen Puls gekriegt und einen roten Kopf danach. Ich musste erstmal irgendwie danach habe ich irgendwas in der Wohnung geputzt. Und ich wieder ein bisschen runterkomme. Nee, aber die Routine ist eigentlich relativ einfach. Ne? Man begrüßt sich erstmal, stellt sich auch einfach vor. Ja, und also ich schreibe die E-Mails trotzdem immer vorher, ne? Dass die Leute was schon mal, vielleicht schon mal was gesehen haben von einem. Und dann frage ich erstmal so, ja, ich habe vor ein paar Tagen unsere Künstlerbewerbung geschickt für die Konzertreihe, dass die Leute auch wissen, warum ich überhaupt anrufe. Und ob die E-Mail angekommen ist, ob schon mal Zeit war, reinzuschauen und wie so die Planung aussieht. Also ich habe bewusst offene Fragen. Ich stelle auch bewusst zwei, drei Fragen oder zwei Fragen reicht, ne? Zwei Fragen, weil die Leute dadurch ins Reden kommen. Wenn ich einfach nur frage, haben Sie eine E-Mail bekommen, dann sagen die ja oder nein, fertig. Ne? Aber wenn ich sage, ja, wie sieht denn so die Planung aus? Ne? War schon mal Zeit reinzuschauen, dann fangen die Leute meistens selber an zu reden. So, ja, war noch gar keine Zeit reinzuschauen. Wir planen aber auch gerade nicht oder ja, wir planen jetzt bald. Ich habe es gesehen, es ist im Ordner, dies, das. Also, ne, dann kommen schon so die ersten Informationen, wo man auch wieder selber darauf reagieren kann und wo ein flüssiges Gespräch entsteht. Ja, weil man weiß ja nie auch, wo der andere gerade steht. Sitzt der im Büro, in was weiß ich, im Kulturamt, ist gerade irgendwo ein Projekt drin. Und wenn man dem so Ja-Nein-Fragen stellt, dann sagt er Ja-Nein und dann ist das Gespräch sehr schnell zu Ende. Man hat die Person vielleicht eher gestört, aber wenn jemand selber ins Reden kommt, dann kommt er in die Sache rein, dann baut er Verbindung zu einem auf. Ne? Das sind ja so ganz, ganz unterschwellige psychologische Funktionen, die dann ablaufen. Ne? Also wenn man den anderen nicht auf total auf einem schlechten Fuß erwischt, dann entsteht einfach eine Connection, ne? Und wenn man selber nett ist und irgendwie positiv auf den anderen auch irgendwie reagiert, dann hat man eine Verbindung und kann dann irgendwie agieren und vielleicht dann, also entweder das Ensemble pitchen oder vielleicht fragen, wann man sich wieder bewerben soll und diese ganzen Sachen.
Spannend, dass du das sagst, dass du eigentlich, weil es klang gerade sehr routiniert, aber dass du eigentlich sagst, nee, irgendwie fehlt mir so dieses routinierte Gefühl noch so ein bisschen. Hast du mal richtig scheiß Erfahrungen am Telefon gemacht versus aber auch richtig gute Erfahrungen am Telefon?
Ja, also beides. Wobei diese Aufregung, ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen Typsache, ne? Also die habe ich ja auch schon vorm Anrufen. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Menschen, die das nicht haben, weil man ruft ja eine fremde Person an. Ja, also das ist ja, ich gehe ja auch nicht auf die Straße und laber einfach irgendjemand an. Das, ne, das macht man, also das machen höchstens dann Vertriebler, ja, die vielleicht noch besser geschult sind als ich, aber da gibt, natürlich gibt es da auch irgendwann eine Routine, aber also ich entwickle scheinbar keine. Ich bin immer aufgeregt. So, oder so ein bisschen aufgeregt, ne? So, genau. Und schlechte Erlebnisse hatte ich auch, ja. Es gab Veranstalter, die waren patzig, die waren blöd, die haben gesagt, nee, das passt nicht. Und der eine hat sogar aufgelegt, ohne sich zu verabschieden und so. Also richtig, richtig unhöflich, ja. Also wie der Motzbär aus meinem Kinderbuch, ne? So richtiger Brummelleute, ja, so, wo man auch danach denkt, so, hä, was habe ich dem getan? Ja, also ich, ne? Ich meine, ich verstehe auch gewisse Abwehrhaltungen. Ne? Manche Veranstalter werden auch den ganzen Tag angerufen. Es gibt auch Veranstalter, die schreiben auf die Webseite, bitte rufen Sie nicht an. Dann rufe ich auch nicht an. Ne? Das ist alles verständlich, aber wir sind alles Menschen. Und genau, also wie gesagt, das sind schlechte Erfahrungen gewesen, aber das ist auch, das sind zwei oder einer im Jahr. Aber das Gehirn ist halt so, unser Gehirn funktioniert ja so, wir nehmen schlechte Erlebnisse viel, viel stärker wahr, 11-mal so stark wie gute. Ja, und darüber hinwegzukommen, ist natürlich. ist auch immer wieder eine Leistung. Ne? Es benötigt immer so ein bisschen Energie. Und genau. Aber wie gesagt, ich glaube, das Hauptproblem ist eben, dass man unbekannte Leute anruft und das immer so eine gewisse Aufregung hat und ja, man auch ja nie weiß, wie der andere reagiert. Also es kann ja auch sein, das Gespräch war gut und dann sage ich die Gage und dann plötzlich bricht der andere zusammen. So, das kann ja auch passieren und dann, ja, aber das ist eigentlich auch nicht schlimm. Also man kann ja immer irgendwie reagieren. Also das kriegt man dann schon hin.
Ja, absolut, absolut. Welche Ratschläge oder welche Tipps würdest du Musikern geben, die heute vor genau der gleichen Entscheidung stehen? Also vor dieser Entscheidung, okay, ich gebe meinen SchülerInnenstamm auf, um jetzt komplett von meinen Konzerten zu leben. Welche Tipps würdest du diesen Musikerinnen mitgeben?
Also natürlich das nicht an dem Startzeitpunkt zu machen, ne? Wenn man ganz frisch auf dem Markt ist, sondern wenn schon eine gewisse Routine da ist für gewisse Abläufe, ne? Also ich weiß zum Beispiel, okay, ich werde irgendwie 5 bis 8 oder 10 Konzerte im Jahr haben. Ich möchte jetzt aber halt verdoppeln oder so, ne? Also dieser Zeitpunkt, vor allem auch wenn es schon ein bisschen planbar wird. Also wie gesagt, bei mir war es, ich konnte ins nächste Jahr sehen, ich konnte Summe X sehen, ich konnte Summe, also an Summe an Konzerten sehen. Ich hatte aber auch die Erfahrung, die eine Menge an Konzerte kommt langfristig rein, die andere kommt kurzfristig rein. Also ich kann auch noch mit Einkommenszuwachs rechnen. Ich kann selber aber auch steigern, ne, wenn ich dann noch mehr Energie und Zeit ins Booking stecke. Ne, das konnte ich ja vorher auch nicht. Also das sind einfach Erfahrungswerte, die muss man haben. Und dann kann man planen. Dann kann man, also quasi in Anführungszeichen, eine ungewisse Zukunft wird dann planbar. Und dann kann man sagen, okay, ich kann Nebenjobs abwerfen oder nicht. Ne, so. Und das ist eigentlich so der Zeitpunkt. Und natürlich ein bisschen Geld zurücklegen für den Worst Case immer. Ne? Man kann ja auch mal krank werden. Also da sollte man jetzt nicht ganz ohne Sicherheitsnetz losspringen.
Ich finde es ganz schön, dass du das sagst. Dadurch wird es auch planbar. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das ist auch etwas, das wir im Raketerei Booking Bootcamp immer erleben, dass viele in das Raketerei Booking Bootcamp reinkommen und sagen, Booking hat was mit Glück zu tun. Ich wollte gerade sagen, du schüttelst mit dem Kopf. Das sieht man beim Podcast nicht. Du schüttelst mit dem Kopf. Warum schüttelst du mit dem Kopf, Marie-Louise?
Also, nee, wenn Booking Glück wäre, nee, dann, also von alleine kommen, nee, also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll. Nee, das hat mit Glück gar nichts zu tun. Also überhaupt nicht. Also das ist einfach, man muss, das ist ganz, das ist jetzt so ganz Basic Marketing, ja. Wir sind Musiker, wir bieten ein Produkt an. Egal, ob ich jetzt Sängerin bin, Jazzband, Klassikensemble, wir bieten ein Produkt an und dafür gibt es einen Markt, da gibt es Konzertreihen, da gibt es Clubs, die haben ihre Abende zu füllen. Und wir bieten das Angebot und die müssen das Angebot annehmen und es muss passen und dann buchen die ein. So ganz einfach. Das ist genauso wie ich brauche Müsli-Riegel und ich habe verschiedene Müsli-Riegel, biete ich an und dann der eine ist halt der leckerste und der andere ist der billigste und je nach Kunde entscheiden die halt dann nach diesen Kriterien. Und genau das Gleiche ist mit Musik, ja. Auch wenn man das vielleicht als junger Mensch und junger Musiker oder Musikerin noch nicht ganz fassen kann. Aber das ist letztendlich nichts anderes. Und Booking. Ein erfolgreiches Booking hat damit zu tun, dass mein Produkt klar ist. Also ich habe klar mein Genre kommuniziert, ich habe klar meinen Status kommuniziert, ich habe klar meine Wertigkeit kommuniziert, auch von meinem Produkt. Also sowohl, dass die Musik gut ist, dass sie gut aufgenommen ist, ne? Dass ich gute Videos habe, dass ich gute Fotos habe, dass die Texte schon fertig sind. Ne? Also all diese Sachen, die ja auch ein Veranstalter braucht, dass der auch sagen kann, ich kann damit leicht und gut Werbung machen, ich muss jetzt nicht irgendwelchen Texten hinterherrennen, ich habe das Material schon da. Und das Material sieht gut aus, wenn ich die Künstler auf meine Website stelle, dann sieht es attraktiv aus, dann wollen die Leute da auch hinkommen, selbst wenn die Künstler vielleicht noch nicht so bekannt sind, ne? Oder die haben tolles Demo-Material, was man auch auf Social Media gut verbreiten kann und so, weil dass die Leute eben auch kommen, ne? Das sind all diese Sachen, das gehört zu unserem Produkt. Wenn wir das parat haben und dann einfach eine gewisse Menge an Veranstaltern anschreiben und entsprechend auch anrufen, um das Angebot eben auch noch mal mehr ins Bewusstsein zu holen. Dann funktioniert Booking, garantiert. Also wenn es dann nicht funktioniert, dann, also nee, dann fress ich einen Besen. Oder die Musik ist halt in irgendeiner Art und Weise schlecht. Also das ist natürlich auch immer ein Faktor, aber von dem gehe ich jetzt mal nicht aus. Aber nee, also das sind diese Faktoren. Wenn die da sind, dann funktioniert Booking. Also ganz klar. Und Glück ist dann nur, wenn ein Veranstalter einen von alleine mal sieht. Aber den sieht er dann ja auch nur, wenn man irgendwo ein Konzert spielt. Und das hat man ja so vorher schon angeleiert. Also da hilft mir dem Glück nur auf die Sprünge. Aber sonst ist es kein Glück.
Ja, unterschreibe ich total, Marie-Louise, unterschreibe ich total. Man muss halt seine Hausaufgaben machen und dann kriegt man den Karren auch zum Rollen. Mal so abschließend, was würdest du MusikerInnen in Sachen Booking und Entwicklung des Bookings so abschließend mitgeben wollen?
Ja, also erstmal machen. So erste Erfahrung sammeln, erste Hörner abstoßen, gerne auch, also bevorzugt bei kleineren Veranstaltern anfangen, ja, nicht gleich beim großen Festival oder der großen Konzertreihe, ne, so, sondern erstmal bei kleinen Veranstaltern sich sondieren, das Material zusammenstellen, auch dann eben mit Feedback dann einholen, ne, wenn ich es an die ersten Veranstalter schicke. Genau, auch Feedback einholen von Profis, also wie jetzt zum Beispiel von dir oder anderen Kollegen, ne, die man zugreifen kann. Wie sieht mein Booking-Material aus? Ist es aufgeräumt? Ist es klar verständlich? Ne? Wenn ich so eine E-Mail bekomme, kann der Veranstalter überhaupt fassen, wer und was ich bin? Genau, da immer viel Feedback holen und die ersten Anrufe machen. Also einfach machen, einfach mal probieren und machen und ganz stur sich, was weiß ich, drei Anrufe und am Anfang vielleicht drei, ne? Und dann vielleicht fünf vornehmen, so ganz stur erstmal durchziehen. Nichts persönlich nehmen, genau, und ja, einfach dann Erfahrung sammeln und besser werden.
Absolut. Und ich würde, glaube ich, noch ergänzen, Priorität drauflegen. Ne? Es ist ja auch eine Sache von Priorität. Ob ich jetzt entscheide, putze ich lieber die Fenster oder setze ich mich hin und rufe drei VeranstalterInnen an. Also Priorität aufs Booking legen, damit es dann auch tatsächlich vorankommt. Weil ich glaube, das zeigt eure Geschichte vor allem. Ihr habt die Priorität draufgelegt.
Ja, also das steht bei mir auf der To-Do-Liste von Dienstag bis Freitag. Und immer vormittags oder also meistens vormittags, auch mal nachmittags, aber eben, weil da sind die meisten Leute erreichbar. Also klar, ein bisschen so wach werden, E-Mails abarbeiten, ne, so, aber so ab 10 Uhr meistens gucke ich auf die Uhr oder halb 10, dann fängt die erste Booking-Session an, ne, dann mache ich so eine halbe, dreiviertel Stunde, danach habe ich auch keine Lust mehr. Also das ist auch nichts, was man jetzt den ganzen Tag machen kann, also ich zumindest. Genau, und dann kann man den Rest des Tages mit allen anderen To-Dos füllen, die anstehen, da hat man noch genug Zeit, ja, also Booking ist auch nichts, was unendlich viel Zeit raubt, aber das, ja, das ist Priorität auf meiner To-Do-Liste jede Woche.
Herzlichen Dank, Marie-Louise. Herzlichen Dank für den Einblick und ja, herzlichen Dank, dass du zum wiederholten Male Gast in meinem Podcast warst.
Ja, gerne, immer gern. Ich bin ja schon lange Mitglied in der Raketerei-Community und bin immer sehr dankbar. Also ich auch, ich habe ja gerade neues Booking-Material erstellt und mir wieder Feedback von euch geholt. Das war sehr, sehr hilfreich. Also deswegen auch immer gern, nehme ich mir immer gern Zeit für euch.
Danke. Zum Ende dieser Folge möchte ich noch ein Update zum Raketerei Ready for Takeoff Programm geben. Kurz zum Programm selbst. Das Programm dauert insgesamt 12 Monate und in diesen 12 Monaten professionalisiere ich gemeinsam mit den Künstlerinnen bestehende Strukturen. Wir bauen Reichweite aus, wir legen den Grundstein für Umsatzwachstum, wir finden passende PartnerInnen, also wie Musiklabels, Bookingagenturen oder Management. Und ja, wir erweitern die Netzwerke der Künstlerinnen. Und dieses einjährige Get Ready for Takeoff-Programm findet in Zusammenarbeit mit Get Response statt. Es hat pro Teilnehmerin einen Wert von 10.000 Euro. Und Get Response ermöglicht es ausgewählten Musikerinnen, an diesem Programm teilzunehmen. Und in jeder Podcast-Folge gebe ich ja am Ende immer einen Einblick, was wir eigentlich in diesem Programm machen. Denn ein Jahr, das klingt ja wahnsinnig lang, boah, ein Jahr in einem Mentoring-Programm sitzen, aber dieses eine Jahr rennt und rennt und rennt. Und mir ist es dennoch wichtig, davon zu erzählen, was wir da eigentlich machen. Denn wir veröffentlichen CDs, wir gestalten Promotion-Kampagnen, wir bauen Newsletter-Verteiler aus und auf, nee, auf und aus, so muss ich sagen. Und wir bauen Social-Media-Kanäle aus. Wir erweitern Netzwerke. Und in diesem gesamten Prozess, eine Künstlerin wirklich aufzustellen, dass sie von ihrer Musik leben kann, das sind ganz viele kleine Aufgaben. Ich glaube, das Interview mit Marie-Louise hat es auch gerade gezeigt, wie viele Entscheidungen man aktiv treffen muss, damit eine musikalische Karriere vorangeht. Man sollte nicht auf Entscheidungen von außen warten, sondern man muss aktiv Entscheidungen treffen. Und eine der Entscheidungen, die eine Teilnehmerin getroffen hat, ist, ein Crowdfunding zu machen. Ein Crowdfunding ist einfach eine ganz wunderbare Möglichkeit, um ein Album zu finanzieren. Und ich finde es immer ganz interessant zu beobachten, dass wenn die Künstlerinnen offen sind für diesen Gedanken, ich mache jetzt ein Crowdfunding, wie anfängt diese Perspektive zu wechseln, je mehr sie sich mit dem Thema beschäftigen, also eine Seite anlegen auf einer Crowdfunding-Plattform, ein Video drehen, in dem sie ihr Vorhaben präsentieren. Ja, wenn es dann darum geht, sich zu überlegen, welche Goodies man anbietet, aber dann auch wirklich hin zur gesamten Kommunikation. Also wie kann ich mein Crowdfunding kommunizieren, um Summe X, Y oder Z auch tatsächlich zu erreichen? Es ist wahnsinnig interessant zu sehen, wie das Mindset der Musikerin shiftet von, nee, Crowdfunding ist Betteln hin zu, hey nein, Crowdfunding ist eigentlich ein virtueller Pop-Up-Store, in dem ich Goodies anbiete und ich mache die Menschen darauf aufmerksam, sich ein Goodie zu klicken und ich mache eben ganz transparent, was ich mit dem Geld mache. Und das finde ich immer wahnsinnig spannend zu sehen. Und was ich in der letzten Session mit den Künstlerinnen gemacht habe, wir haben uns hingesetzt und haben uns Social Media Postings angeguckt, haben Privatnachrichten uns angeguckt, haben den Newsletter angeguckt und haben angefangen, wirklich die Texte zu überarbeiten, die Texte zuzuspitzen und wirklich haben uns die Kommunikation angeguckt, dass wenn dann der Newsletter verschickt wird, dass wenn die Postings abgesetzt werden, dass wenn Privatnachrichten verschickt werden, die Leute verstehen, worum es geht. Also es gibt einen ganz großen Verständnis-Gap zwischen unterstütze mich beim Crowdfunding und der Frage, was ist Crowdfunding eigentlich? Für uns in der Musikbranche ist es total normal, ein Crowdfunding zu machen. Aber viele Menschen da draußen wissen gar nicht, was ein Crowdfunding ist. Und als wir diese Kommunikationstexte überarbeitet haben, wirklich hinzu, dass die Message der Künstlerin klar wird, dass verstanden wird, was eigentlich ein Crowdfunding ist und wirklich mit dem Ziel, dass das Posting der Newsletter oder auch die private Nachricht am Ende dann wirklich auch konvertiert. Und damit haben wir uns in der letzten Session sehr eingehend auseinandergesetzt. Und das mache ich ohnehin in meinen Raketerei-Programmen immer, bei der Umsetzung wirklich auch zu unterstützen. Und ich habe eben bei der Teilnehmerin auch gemerkt, dass bei ihr wirklich so ein Licht aufgegangen ist, dass die Kommunikation, die am Anfang vielleicht ein bisschen schwer fällt, leicht fallen darf. Und wenn du auch die Chance bekommen möchtest auf einen der wenigen Plätze im Raketerei Ready for Takeoff Programm, das in Zusammenarbeit mit GetResponse stattfindet, dann kannst du dich auf einen der wenigen Plätze bewerben, denn das ist der einzige Weg rein in dieses Programm. Wie kannst du dich auf einen der wenigen Plätze bewerben? Indem du mein Newsletter abonnierst unter www.raketerei.com/newsletter, denn das ist der einzige Ort, an dem ich auf das Raketerei Ready for Takeoff Programm aufmerksam mache. Und in meinem Newsletter werde ich berichten, wann ich die Türen wieder öffnen werde. Das heißt, wenn auch du möchtest, dass ich bei dir alles von links auf rechts drehe und wir dein musikalisches Wachstum aktiv angehen sollen, dann abonniere mein Newsletter und ich werde wieder ausschreiben und dann bewirbst du dich auf einen der Plätze. Ja, und vielleicht arbeiten wir beide schon bald zusammen und ich unterstütze dich dann dabei, PartnerInnen zu finden, den Grundstein für Umsatzwachstum zu legen. Wir bauen deine Reichweite aus und auf und wir professionalisieren vielleicht auch schon bald deine bestehenden Strukturen.
Mehr Gigs und weniger Frust. Das Raketerei Booking Bootcamp startet am 19. Mai. In diesem Online-Kurs lernst du, wie du mit der 331 Raketerei Booking Formel deinen Konzertkalender mit Konstanz und einer gewissen Leichtigkeit füllst. Klingt spannend, aber du bist unsicher, ob es das Richtige für dich ist? Weißt du was? Mach den Test. Fülle das Google-Formular aus, ich analysiere dein Booking-Material und lade dich im Anschluss zu einem 30-minütigen kostenfreien Kennenlern-Call ein. Gemeinsam finden wir heraus, ob das Booking Bootcamp dein Gamechanger ist. Solltest du das Formular nicht finden, kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an imke@raketerei.com.